Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Getting Wild, dem Podcast, den alle interessiert, den Ralf, den möchte ich begrüßen, meinen sensationellen Co-Host Ralf Kerkling. Hallo Ralf.
Hey Andi, na du? Alle interessiert es jetzt schon. Bisher waren es immer nur Themen, die Männer bewegen und wirklich interessieren. Nee, Frauen interessiert es, ne? Oder wie war es nochmal? Wir kommen immer durcheinander.
Nein, lass
Schön,
einfach,
dich aber zu sehen.
Genau.
Ja, hallo.
Lass es uns einfach so machen, es interessiert alle Menschen.
Ja, und wir haben ja auch über alles gesprochen letztes Mal.
Und sogar Tiere, weil wir haben ja Wellensittiche und die hören meine Stimme sehr gerne. Und wenn ich dann den Podcast ablaufen lasse, dann sind die ruhig. Weil die zwitschern immer dann, wenn die Tagesschau anfängt. Wenn die über meine Stimme hören, dann sind die ruhig. Und das ist also super. Aber ich fange schon wieder an zu labern. Also, liebe Leute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts, ihr wisst ja, wir haben immer interessante Gäste dabei. Ich unterhalte mich natürlich sehr gerne mit dem Ralf, aber so ein bisschen das Salz in der Suppe ist, wenn dann noch spannende Gäste hinzukommen. Wir hatten schon, ich lasse mich mal überlegen, eine Kräuterexpertin da. Wir hatten einen Outdoor-Fanatiker, würde ich fast sagen. Wir hatten einen Sportfotografen, einen Olympiateilnehmer, eine Snowboard-Weltmeisterin, einen Weltreisenden und zuletzt einen Promi-Friseur. Also eine bunte Mischung. Und ich finde es immer total spannend, mich mit Leuten zu unterhalten. Jetzt rede ich schon wieder mich um Kopf und Kragen, weil eigentlich will ich zum Punkt kommen, dass wir heute eine Dame zu Besuch haben. Und ich finde es total interessant, sich mit ihr zu unterhalten, mehr über sie zu erfahren. Denn ich finde es immer toll, wenn Menschen in ihrem Leben verschiedene Rollen inne hatten oder schon verschiedene Leben in einem Leben gepackt haben. Und ich glaube, das, liebe Tuba, hast du auf jeden Fall. Herzlich willkommen, Tuba Tekkal, in unserem bescheidenen Getting Wild Podcast.
Ich freue mich sehr auf euch und auch diesen Podcast.
Ja, wunderbar. Also auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen, liebe Tuba. Habe schon viel von dir gehört. Andi hat im Vorfeld einiges erzählt. Man kann und konnte und schon lange viel über dich lesen. Und wir werden gleich erfahren, auch warum. Denn du hast, wie der Andi schon beschrieben hat, eine riesen Bandbreite an Themen mitgebracht und in deinem Leben so einiges auf die Beine gestellt. Wie wollen wir denn reinstarten, Andi?
Das überlege ich gerade auch. Wir sind ja wieder total vorbereitet. Na, ich frage mich, Tuba, du hast ja wirklich, also vielleicht einmal ganz kurz im Vorfeld so deine verschiedenen Rollen. Was hast du alles gemacht? Und dann fangen wir von vorne an und gehen auf jedes Einzelne ein, damit die Leute auch einmal wissen, wen wir hier vor uns haben.
Ja, total gerne. Hallo erstmal an alle da draußen und hallo an euch. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Und genau, was habe ich alles gemacht bis hierhin und was mache ich? Also ich bin ehemalige Fußballspielerin, unter anderem für unseren großartigen 1. FC Köln. Ich habe viele Jahre, fast 10 Jahre den Geißbock auf der Brust getragen. Ich bin aber auch Menschenrechtsaktivistin, ich bin Sozialunternehmerin, ich bin Initiatorin eines Sport- und Empowerment-Projekts für junge Mädchen und ich bin eines von 11 Kindern. Ich bin in einer echten 11 groß geworden. Ich bin Kurdin, ich bin Jesidin, ich bin Kölnerin. Das sind so die Dinge, die man vielleicht erstmal über mich wissen sollte.
Getting Wild. Was Männer wirklich bewegt. Der Podcast mit Andi und Ralle. Ja, und dann kommen wir natürlich am Ende auch nochmal ganz dezent darauf hin. Du hast ja auch große Pläne und da sind wir natürlich auch gerne dabei und unterstützen, denn im September wird ein neuer Vorstand für den 1. FC Köln gewählt. Und ich sag mal so viel, es könnte vielleicht auch mal an der Zeit sein, dass eine Frau in solch einem Vorstand auch mal präsent ist, die auch noch nicht nur als Frau, sondern auch insgesamt sehr fähig ist und Dinge bewegen kann. Da kommen wir später zu. Fangen wir doch einfach mal vorne an. Also erstmal finde ich es ja total beeindruckend, mit 11 Kindern aufzuwachsen. Erstmal Respekt an deine Eltern. Ich scheitere ja schon bei 2 Kindern manchmal und werde wahnsinnig. Also,
also meine Mama sagt auch immer zu meinen Schwestern, die auch jeweils irgendwie 2 Kinder haben, nur, dass die Kinder von heute anders sind als die Kinder von damals.
Ja.
Und es war natürlich immer sehr, sehr laut, sehr viel, wenig Privatsphäre. Wir sind in einer 4-Zimmer-Wohnung groß geworden in Hannover-Linden. Wir hatten wenig Platz. Wir haben uns teilweise ein Bett teilen müssen oder im Wohnzimmer wurden dann die Matratzen abends ausgelegt, da wurde drauf geschlafen und morgens kamen die wieder weg. Also so bin ich groß geworden, also auch in sehr ärmlichen Verhältnissen. Und trotzdem würde ich sagen, dass ich eine Kindheit hatte, die voll schön war, die mich sehr geprägt hat, zumindest die ersten 10 Jahre meines Lebens. Und das war das Schönste, mit so einer Riesenfamilie groß zu werden.
Ja, dein Vater ist, glaube ich, in den 70ern mit euch hier rübergekommen oder dein Vater mit deiner Mutter. Die genaue Reihenfolge weiß ich jetzt nicht. Genau, da war er auch mit einer der ersten Gastarbeiter hier in Deutschland. Hast du da irgendwie mit deinen Eltern mal drüber gesprochen, wie das damals war und wie sich vielleicht Sachen verändert haben in der Richtung zu heute?
Ja, also wir reden schon immer von klein auf, reden wir mit unseren Eltern über auch politische Themen ganz viel. Also das ist gang und gäbe bei uns gewesen, weil es auch nicht anders möglich war, gerade als auch Kurden, aber auch eben auch als Jesiden. Also als Minderheit in der Minderheit gab es immer diese politischen Themen, die natürlich allgegenwärtig waren, aber auch in einem neuen Land. Also wir sind hier geboren und aufgewachsen. Meine beiden ältesten Geschwister, die beiden älteren, die sind noch in der Osttürkei, also Ostanatolien, zur Welt gekommen. Und dann ist mein Papa erstmal alleine gekommen und hat dann die irgendwann nachgeholt, weil auch er sich eine Freiheit oder ein schönes Leben in Deutschland vorgestellt hat, was nicht von Repressalien geprägt ist. Denn wir kennen alle die Lage der Jesiden oder der Kurden auch in diesen Regionen nicht immer so schön. Und er hat sich einfach ein besseres Leben vorgestellt für seine Kinder. Und deswegen ist er damals nach Deutschland gekommen und hat, so wie er immer so schön sagt, uns ins deutsche Grundgesetz gerettet und hat meine große Schwester, die die erste war, die in Deutschland geboren ist, mit in den Niedersächsischen Landtag genommen als 4-Jährige und hat gesagt, guck mal, hier werden Gesetze gemacht, hier gibt es Recht. Und da war er mega stolz drauf, dass er, und er hat uns natürlich auch immer, also er ist sehr politisch aktiv, der hat uns auf jede Demo mitgeschleppt, auf jeden, also das war wirklich, wirklich geprägt, unsere Kindheit davon, auch auf jeder Demo zu sein und teilzunehmen und auch auf Menschenrechte aufmerksam zu machen. Also das hat er, also Zeit seines Lebens eigentlich schon immer gemacht.
Also kommt das nicht von ganz ungefähr, dass du mit deinen Geschwistern, dass ihr da sehr aktiv seid, auch in diesen ganzen Themen und er sicherlich auch durch die Herkunft natürlich dann auch so vorgeprägt war, ne? Wenn man das halt dann in der Heimat erlebt und dann vielleicht dann auch irgendwie, wenn man dann ja nach Deutschland kommt, dass man das Thema nicht ganz vergisst und verdrängt, sondern dass man sich weiter dafür einsetzt. Ne?
Ja, total. Vor allem, weil wenn man dann hier ankommt, heißt es ja nicht gleich, dass man ankommt. Also oder dass man da ist, sondern man muss natürlich auch, viele haben immer gefragt, wo kommt ihr genau her? Warum seid ihr hier? Natürlich auch in meiner Kindheit war ich oft Diskriminierung, Rassismus, ausgesetzt oder wir, weil wir eben auch diese Großfamilie waren. Mhm. Machen wir uns nichts vor. Das kam damals auch leicht Asi rüber bei vielen. Mensch, so viele Kinder. War auch kein schönes Gefühl. Teilweise hat man sich sogar als Kind geschämt. Heute schämt man sich, dass man sich als Kind geschämt hat. Aber das waren schon auch ganz harte Zeiten. Und wenn du in den 90ern auch in Deutschland groß geworden bist und gesehen hast, wie teilweise auch Häuser von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte gebrannt haben, es war kein schönes Gefühl und natürlich gab es auch immer Angst und trotzdem haben unsere Eltern uns immer so erzogen, dass sie gesagt haben, wir verfallen nicht in diese Opfermentalität, sondern wir zeigen den Leuten, dass wir genauso deutsch sind wie sie und dass wir nicht immer 200% geben müssen, um dazu zu gehören, sondern dass auch 100% reichen oder auch mal 50%. Und meine Eltern waren diesem Land sehr, sehr dankbar und wollten einfach was zurückgeben und haben uns auch entsprechend gedrillt.
Ja, ich hatte... willst du oder darf ich? Guck mal, sollen wir eine Nummer ziehen? Ich hatte in der letzten Episode erzählt dem Ralf, dass ich auch einen Migrationshintergrund habe, etwas verworrener. Meine Oma ist Chinesin, meine Mutter ist in China aufgewachsen und die mussten dann urplötzlich das Land verlassen, weil mein Opa Deutscher war. In den 50er Jahren musste sie das Land verlassen und sind dann auch als Großfamilie, haben sie sich überlegt, wo gehen wir hin? Und mein Opa kam damals aus der Eifel ursprünglich und dann sind die in die Eifel gegangen. Und dann kommst du als chinesische Familie in den 50er Jahren in ein Dorf in der Eifel. Ich glaube, Asiaten haben heutzutage in der Eifel oder in manchen Gebieten mit Vorurteilen zu kämpfen. Das war natürlich damals der totale Spießrutenlauf. Deswegen hat mich das auch interessiert und fand das jetzt gerade interessant, dass es halt dann auch 40 Jahre später bei euch in den 90ern auch nicht einfach war, dass die Leute halt einfach noch, also in den 50ern, ne, in der Eifel ist noch hinterm Mond, aber ihr seid ja nach Hannover gekommen, ist ja eine Großstadt, dass es da immer noch diese Themen gibt. Und ich glaube auch heute noch, wir hatten auch letztens den Giacomo, den Friseur mit italienischer Herkunft, zu Gast, der heute immer vom Alltagsrassismus spricht, wo man denkt, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Wo leben wir denn hier, ne?
Ja, ja, total. Also ich glaube, wir sind uns da alle einig, dass das hier keinen Platz hat, dass das hier nicht hingehört. Und trotzdem gibt es ja natürlich, das sehen wir ja auch, gesamtgesellschaftlich hat sich ja was verändert. Auch die Menschen, die, also ich sag mal, die Antidemokraten werden immer lauter, werden immer mutiger. Das sind natürlich auch Dinge, die beschäftigen vor allem Menschen auch mit Zuwanderungsgeschichte, aber eben auch die ältere Generation, die auch schon schlimme Zeiten hier in Deutschland auch schon erlebt haben und gesehen haben, die aber leider immer älter werden oder vielleicht auch gar nicht mehr am Leben sind. Und diese Dinge werden oft dann vergessen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass eben auch die junge Generation sich damit auseinandersetzt, dass sie immer wieder daran erinnert werden, was passiert eigentlich, wenn Entmenschlichung stattfindet, wenn Leute aufgrund ihrer Herkunft, Religion oder wie auch immer diskriminiert werden. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, da immer wieder in die Aufklärung zu gehen. Und das versuchen wir auch tagtäglich mit unserer Arbeit. Also ich habe ja gerade erzählt, Sozialunternehmerin, wir haben eine Menschenrechtsorganisation gegründet, wir haben eine Bildungsinitiative gegründet, wo wir an Schulen gehen, wo wir mit jungen Menschen und sogenannten Wertebotschaftern über unsere freiheitlich-demokratischen Werte, Grundordnung sprechen. Und ich glaube, das sind Dinge, die müssen noch viel mehr passieren. Ich glaube, auch junge Menschen wollen mitgenommen werden. Und es müssen natürlich am Ende des Tages auch Menschen ihre Geschichten erzählen, die unmittelbar betroffen sind vielleicht auch. Und immer wieder in den Austausch zu gehen. Ich glaube, nichts zu tun ist keine Alternative.
Mhm. Wie begegnet dir das denn im Alltag, wenn du mit den Kindern arbeitest? Also was ist so der, wie startet ihr rein, um mit Kindern über diese Thematik zu sprechen?
Also wir haben ja im Rahmen unserer Menschenrechtsorganisation 2014, die wir gegründet haben, aufgrund des Völkermords an den Jesiden im Nordirak vom sogenannten Islamischen Staat, ich war ja noch aktive Spielerin hier beim 1. FC Köln, habe ich das Fußballprojekt Scoring Girls ins Leben gerufen. Und da ging es ja darum, dass ich erstmal primär darum, junge Mädchen überhaupt über den Fußball so zu erreichen, zu begleiten, ihnen ein schöne 2 Stunden zu bescheren, einmal in der Woche. Ja, so wie es bei mir war. Ich wusste, der Fußball hat mir sehr, sehr viel bedeutet, sehr viel gegeben. Der Fußball war für mich ein Gamechanger in meinem Leben. Also ich habe sehr viel an mich geglaubt. Ich war ein junges Mädchen, die nicht so viel an sich geglaubt hat. Andere haben mich auch nicht an mich geglaubt. Und der Fußball hat mir einfach meine Freiheit geschenkt. Und deswegen war es mir wichtig, so ein Fußballprojekt ins Leben zu rufen. Und wir erreichen im Moment über 500 Mädchen an unterschiedlichen Orten. Das heißt in Köln, in Berlin, im Irak, in München. Und wir spielen nicht nur Fußball, sondern wir gehen natürlich auch in den Austausch mit diesen jungen Mädchen, nämlich auch mit pädagogischer Arbeit. Das ist nicht nur das Fußballspielen, sondern wir begleiten sie auch mit pädagogischer Arbeit. Und natürlich haben sie Fragen, sie haben Ängste, sie haben aber auch ganz große Träume und wir versuchen, diesen Raum zu geben, wo sie all das eben auch loswerden können. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es ganz wichtig, das ernst zu nehmen, ihnen zuzuhören, ihnen zu sagen, vielleicht auch Mittel und Wege an die Hand zu geben, wie sie bestimmte Dinge schaffen können oder überwinden können, wie sie Herausforderungen meistern können, aber auch ihnen Chancen aufzuzeigen. Also auch zu sagen, hey, ihr könnt eure Träume auch verwirklichen. Und bei den Scoring Girls geht es ja nicht nur um Mädchen, die geflüchtet sind, die wir erreichen. Ja, es ist natürlich auch ein Projekt für geflüchtete Mädchen, aber eben auch für deutsche Mädchen, deren Eltern nicht so viel Geld haben, um sich Vereinssport zu leisten oder sich Fußballschuhe zu leisten. Und auch diese Mädchen, diese Eltern sind sehr dankbar, dass es einen Ort gibt, der kostenlos ist für sie, wo sie dran partizipieren können, wo sie Teil von etwas sein können. Und ich glaube, das entfacht ganz viel Energie, auch für diese jungen Mädchen. Und da sind uns die Eltern natürlich sehr dankbar. Und um deine Frage jetzt mal zu beantworten, Ralf, die hast du, glaube ich, schon vor 10 Minuten gestellt, ist es natürlich so, dass wir dem Ganzen Raum geben. Also wir sprechen mit ihnen natürlich auch über diese Dinge. Sie erzählen uns, was sie erleben, auch im Alltag an vielleicht Rassismus, aber eben auch bei den deutschen Mädchen an Klassismus. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich meine, auch Mädchen oder Menschen, die nicht so viel Geld haben, sind ja oft auch Diskriminierung ausgesetzt. Und zwar anders. Und das spielt auch eine ganz große Rolle. Und deswegen ist es wichtig, Orte zu schaffen, wo es okay ist, dass deine Eltern vielleicht nicht viel Geld verdienen, dass du vielleicht eine andere Hautfarbe hast, andere Religion. Und trotzdem das Gefühl zu geben, ihr könnt Teil dieser Gesellschaft sein. Ihr seid nicht per se abgeschrieben oder ihr habt keine Chancen in diesem Leben oder keine Möglichkeiten, um eure Träume zu verwirklichen. Und ich glaube, das, was wir tagtäglich machen, ist, diese Mädchen in ein selbstbestimmtes Leben zu begleiten. Und wenn ich Beispiele nennen darf, ich begleite diese Mädchen jetzt seit fast 10 Jahren, die machen mittlerweile Abitur. Das sind Mädchen, die haben gesagt, ich möchte irgendwann mal Arzthelferin sein. Die sagen mittlerweile, ich möchte Ärztin sein. Also auch da, das Wording hat sich verändert und das Mindset. Und ich glaube, das haben wir geschafft über den Fußball natürlich, weil es spielerisch funktioniert. Und auch die talentierten Mädchen zu vermitteln an Vereine, das ist ein schöner Nebeneffekt, auch was schaffen wir, die sagen, dass sie sich von Vereinssport gar nicht angesprochen fühlen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es, wie gesagt, diese Orte gibt. Und ich stelle mir natürlich die Frage, was würden eigentlich all die Mädchen machen, wenn es die Scoring Girls nicht geben würde?
Was ich mich immer frage, auf dem Fußballplatz herrscht eine sehr harte Sprache. So. Und man hört tatsächlich aber auch immer, auch aus der Bundesliga, da wird es natürlich dann bekannter, Rassismus auf dem Platz. So. Nicht nur von den Rängen, sondern auch auf dem Platz. So. Wenn so viele Nationen immer zusammenspielen oder Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, so, wie kann das dazu kommen, frage ich mich immer so, weil du hast immer diesen Teamgedanken eigentlich. Man spielt zusammen, natürlich irgendwie hat man so, keine Ahnung, Köln, Düsseldorf, also so offensichtliche Quatsch-Rivalitäten, ja, mit einem leicht ernsten Hintergrund. Aber wie kann das auf dem Platz passieren? So, was ist deine Antwort dazu?
Also gewisserweise möchte ich mich vor allem auf die positiven Dinge des Fußballs konzentrieren, nämlich diese integrative Kraft, die der Sport hat. Das ist enorm. Das schafft auch kein anderer Sport so dermaßen, auch mit dieser Sichtbarkeit. Aber ich glaube, im Teamsport schon auch andere Sportarten tatsächlich. Ganz unterschiedliche Menschen, die da zusammenkommen. Ganz unterschiedliche Menschen, die ganz unterschiedliche Perspektiven auch haben und trotzdem es schaffen, auf dem Platz zu funktionieren. Und natürlich hast du immer diese Idioten, die, ich sage ganz bewusst, diese Idioten, die da draußen, habe ich auch schon erlebt, nimmt der scheiß Türkin, und ich bin noch nicht mal Türkin, aber nimmt der scheiß Türkin den Ball weg oder der Dönerspieß läuft wieder auf. Oder wie auch immer, ne? Also alles erlebt, alles auch hat mich auch hart getroffen. Und in diesen Situationen war es immer schön zu wissen, dass ich Mitspielerinnen hatte, aber auch Gegenspielerinnen, die sich dann vor mich gestellt haben, rausgeschrien haben und gesagt haben, hey, oder ein Verband oder ein Verein zu haben, der sich dann lautstark dagegen ausgesprochen hat und gesagt hat, für uns ist das No-Go, das spielt hier keine Rolle bei uns. Und wer das nicht akzeptiert, kann gerne zu Hause bleiben. Und ich glaube, das ist wichtig, nämlich diese Zivilgesellschaft und oder diese Zivilcourage dann am Ende des Tages. Dann, wenn ich neben jemandem sitze, der sich lautstark gegen einen Sané beispielsweise oder Gnabry oder ne, die augenscheinlich ja Zuwanderungsgeschichte haben, auf dem Platz dann auch, in der Nationalmannschaft, dann nehme ich jetzt einfach mal, dass man dann aufsteht und sagt, hey, das hat aber nichts mit meinen Werten zu tun und nicht mit dem Fußball, den ich so liebe. Also da dann auch laut zu sein, sich zu trauen, mutig zu sein. Und ich sag's nochmal, was ganz, ganz wichtig ist, ist, ich wünsche mir, dass vor allem Spieler auch mit Zuwanderungsgeschichte auch mal einen schlechten Tag haben dürfen, ohne dass sie dann, wenn sie mal einen schlechten Tag hatten, auf ihre Identität oder ihre sozusagen runtergebrochen werden und gesagt wird, ja, natürlich ist das schlecht, weil der hat ja auch türkische Wurzeln, der hat kurdische Wurzeln oder. Ich glaube, das ist ganz fatal und wir müssen weg von dieser, dass diese Zugehörigkeit nur an Leistung gekoppelt ist. Davon müssen wir aber ganz schnell weg. Also da bin ich also wirklich gar kein Fan von. Und das ist wichtig, dass wir das immer wieder sagen, immer wieder signalisieren und uns an den positiven Beispielen auch im Sport orientieren.
Ja. Du hast die ganze Zeit erzählt von deinen, wir bleiben jetzt erstmal bei deiner Initiative Wir. Das heißt, du bist ja nicht allein. Das hast du mit deinen Geschwistern umgesetzt, ne?
Ja, mit vier meiner Schwestern tatsächlich.
Das
ja,
genau. Total abgefahren, dass das.
Wir sind der einzige Clan in Deutschland, der erlaubt ist, glaube ich.
Ja, genau. Ja. Weil ihr keinen Blödsinn macht.
Ist gut.
Ja. Ich bin ehrlich, Andreas oder Andi. Es war am Anfang, also wir haben vor 10 Jahren damit begonnen und am Anfang hat man uns schon so, oh, ihr als Geschwister, ihr wollt jetzt irgendwie, ne? Und das kam natürlich am Anfang auch nicht so gut rüber, bis sie gecheckt haben, okay, das, was sie machen, hat Hand und Fuß und jeder hat da auch eine unterschiedliche Rolle und das ist nicht, das hat alles, ne, also Struktur und Strategie und das hat aber auch gedauert. Also das war ein harter Kampf, auch sich diese Sichtbarkeit der auch zu stellen. Wir waren natürlich auch erstmal so, was machen die da? Und nichtsdestotrotz, also wer uns kennt, der weiß, wer mich und meine Schwestern kennt, der weiß, dass wir immer Wege machen, immer weitermachen, also dass uns alles, was an Negativität auf uns einprasselt, natürlich auch ein bisschen was mit uns macht, gar keine Frage, wir sind auch nur Menschen. Wir kriegen natürlich auch, dadurch, dass man natürlich auch mit politischen Themen tagtäglich beschäftigt ist, also um es mal runterzubrechen, wir haben Frauenhäuser im Irak, wir haben Frauenhäuser in Afghanistan, wir sind in Syrien tätig. Wir sind weltweit, also für alle Menschenrechte, vor allem Frauen und Kinder, sind uns sehr, sehr wichtig, dass wir für deren Rechte sozusagen von Menschen auch, die im IS-Gefangenschaft waren, wir sind für die da. Wir haben psychologische Hilfe, Alphabetisierungskurse, also all diese Dinge, die wir und eben diese Fußballprojekte, die wir umsetzen. Und natürlich gibt es auch Menschen, denen das nicht gefällt. Das ist doch auch klar. Und wir sind auch warum auch immer denen das nicht gefällt, weil am Ende des Tages multiethnisch, multireligiös, wir setzen uns ein für Menschenrechte, für eine bessere Welt, für ein besseres Deutschland, wollen Fluchtursachen bekämpfen und trotzdem gibt es Menschen, die dann sagen, ihr redet mir zu wenig über das Thema, ihr redet mir zu wenig über das Thema. Da muss ich aber auch entgegensetzen, wir versuchen wirklich alles, um jedes Thema, jede Menschenrechtsverletzung auch hochzuhalten und da auch aktiv zu sein. Und wenn es den einen oder anderen stört, dann macht euch gerne selbst auf den Weg, sage ich dann gerne. Gar kein Problem, wir unterstützen euch auch gerne dabei, aber macht euch dann selbst auf den Weg. Und was halt gar nicht geht, ist vor allem auch meine Schwester Düsen, die ja politisch sehr, sehr aktiv ist, dass wir dann auch Morddrohungen ausgesetzt sind und Angst haben müssen um unser Leben, weil wir unser ganzes Leben geben für eine bessere Welt. Und ich glaube, da läuft irgendwas schief, da gerät irgendwas in Schieflage. Das kann natürlich nicht sein. Aber wie gesagt, wer uns kennt, der weiß, dass wir uns davon aber nicht runterziehen lassen. Wir sind auf einem Minenfeld groß geworden. Ja, wir kommen aus einer kurdisch-jesidischen Familie. Den ersten Kampf, den wir führen mussten, gerade auch als Frauen in dieser Kultur, war auch für unsere eigenen Rechte einzustehen. Und ich glaube, die lassen wir uns nicht nehmen von irgendwelchen Internet-Ramos, die uns dann am Ende des Tages sagen wollen, wie wir zu leben haben.
Ja, das ist ja total wahnsinnig. Man kann ja dankbar sein, dass es Menschen gibt. Ne? Es gibt so unheimlich viele Menschen, die reden erstmal, aber die tun nicht. Man müsste eigentlich. Und dann passiert natürlich nie was.
Ja,
so, und dann gibt es die Menschen, die immer was zu meckern haben. Ich meine, man muss ja dankbar sein, dass es Menschen gibt, so wie dich und deine Schwestern, die auch wirklich mal in den letzten Jahren wirklich unheimlich viel bewegt haben. Und ich nehme mal an, das machst du natürlich nicht für Ruhm und Ehre, sondern für die gute Sache. Aber es ist ja toll, dass ihr auch eine Sichtbarkeit bekommt, auch in der Gesellschaft. Und ich meine, ich finde es total klasse, du hast das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Das ist ja, also ich warte immer noch drauf, aber ich habe noch nicht so viel geleistet. Nein, also das heißt, es ist ja wirklich eine Ehre und eine Auszeichnung und eine Anerkennung für diese Arbeit. Also wie war das, als du da die Nachricht bekommen hast? Das ist
genau, also ich glaube, wichtig ist auch hier nochmal zu sagen, dass 99% der Menschen da draußen lieben, was wir machen und uns auch den Rücken stärken. Und diese Sichtbarkeit ist enorm wichtig für unsere Arbeit. Weil wenn du nicht gesehen wirst, wenn du nicht ernst genommen wirst, dann sind das auch sehr, sehr harte Mühlen, gegen die du ankämpfen musst, um diese Sichtbarkeit zu erlangen. Und als ich den Brief bekommen habe, der ist zu mir nach Hause gekommen tatsächlich, und da war ein Siegel drauf vom Bundesverdienstkreuz mit vom Bundespräsidenten. Und ich dachte so, das sieht wichtig aus. Also da wusste ich direkt, das sieht wichtig aus. Und habe ich erst nicht getraut, das aufzumachen. Und dann habe ich es aber aufgemacht und dann stand da nur drin, ich weiß gar nicht mehr, bla bla, liebe Frau Teckerl, und für ihr besonderes Engagement und Sport und Scoring Girls und Havar und möchten wir sie auszeichnen mit dem Bundesverdienstkreuz. Und ich bin da gestorben. Also was da in mir, ich stand hier in meiner Kölner Wohnung und dachte, was geht hier eigentlich ab? Ja. Und ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Ich war den Tränen sehr nah, weil all das, was wir machen, machen wir natürlich nicht für Ehrungen oder Preise oder wie auch immer. Ja. Aber wenn dann die höchste zivile Auszeichnung hier reinflattert in Form eines Briefes, wo dann stand, dass wir das im Dezember persönlich überreichen und, dann ist das was ganz Besonderes. Das ist was ganz Besonderes, weil das once in a lifetime, so ein Gefühl, glaube ich. Und dann auch von diesem Land, welches du so liebst, auch zurückgeliebt zu werden in Form dieser Auszeichnung. Das ist für mich natürlich auch etwas ganz Besonderes gewesen. Und als ich es meinen Eltern geschickt habe, auch per Brief, also ein Foto, sind die komplett durchgedreht. Also dann, für die ist da alles zusammengekommen. Ne? Das war das schönste Gefühl für die. Und es war nicht nur eine Ehrung für mich, sondern für uns alle. Und das war was ganz Besonderes. Mhm.
Ja. Jetzt muss man dazu sagen, dass du oder dass ihr mit den Initiativen ja auch durchaus immer prominente politische Unterstützung, aber auch aus anderen prominenten Kreisen habt, um jetzt irgendwie meinen Namen zu nennen, Annalena Baerbock, Christian Lindner und wie heißt sie, die Schauspielerin?
Jasna Fritzbauer, oder?
Jasna Fritzbauer, genau, ne, ist auch noch mit dabei.
Anne Will.
Anne Will,
ja. Arne Friedrich.
Hört gar nicht auf, ne?
Ja, René Adler. Genau. Tabea Campbell, Sarah Dostin, wie sie alle heißen.
Wie wichtig ist das, dass man solche Leute und Unterstützung hat an der Stelle, um das Ganze vorne zu bringen?
Es ist enorm wichtig, auch überparteilich aktiv zu sein, aber auch in allen Gesellschaften hinein, ob in der Medienlandschaft, ne, in der Schauspielerei, ob in die Politik. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Und natürlich ist es für uns schön, wenn so viele prominente Menschen unsere Arbeit sehr wertschätzen und uns dabei unterstützen, sie sozusagen auch sichtbar zu machen. Und natürlich es ist es auch schön, wenn wir dann, wenn zum Beispiel ein Benefizkick von den Scoring Girls stattfindet, so wie letztes Jahr, das nächste Mal übrigens nächstes Jahr, aber wie letztes Jahr, dass dann die ganze Prominenz, die uns ja auch die ganzen letzten Jahre auch unterstützt hat, da dann alle nochmal zusammenkommen, Fußball spielen, wir einen schönen Tag haben, schönen Abend haben, das schön ausklingen lassen, auch etwas zurückzugeben. Und ich glaube, es ist enorm wichtig, um aber auch die breite Masse an Gesellschaft zu erreichen. Auch allein dafür ist es auch wichtig, weil wir werden nicht mit dem, wir haben unsere Bubble sozusagen, wir erreichen sehr, sehr viele Menschen, das stimmt, aber die kennen uns alle auch schon. So. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, diese Multiplikatoren zu haben, die dann in ihren Bereichen sozusagen auch nochmal eben über diese Themen reden. Und das ist ja nicht nur wichtig, dass sie über uns und unsere Arbeit reden, sondern über diese Themenschwerpunkte, wie wichtig unsere Demokratie ist, dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Wir schicken die auch an Schulen. Also von Lars Klingbeil, Christian Lindner bis Cem Özdemir, die gehen ja für German Dream, unsere Bildungsinitiative, auch an Schulen. Und wenn Cem Özdemir da sitzt und den Schülern und Schülerinnen erzählt, ich hatte in Mathe eine 5, und der eine sagt, und jetzt sind Sie Minister, und er sagt, ja, das geht.
Das geht,
Dann löst das was aus, auch mit Schülerinnen und Schülern. Ja. Und ich glaube, diese Macht der Begegnung, die ist enorm wichtig, nämlich von Normalos bis hin zu prominenten Menschen, und das vereinen wir ja am Ende des Tages. Das sind ja nicht nur prominente Leute, die uns unterstützen, sondern eben auch ganz viele andere Menschen. Und wir wollen auch eben alle Menschen erreichen.
Ja, du hast ja, also ich glaube, es ist aber auch für dich oder für einen persönlich ja interessant, weil die Prominenten, ja, ne, aber du hast ja auch zum Beispiel Persönlichkeiten wie Margot Friedländer getroffen und kennengelernt oder dich wahrscheinlich auch mit ihr ausgetauscht, ne? Also das ist ja auch nochmal für einen selbst eine totale Bereicherung, einfach auch durch so eine Initiative auch auf unheimlich interessante Menschen beeindruckende Menschen mit einer wahnsinnigen Geschichte zu treffen.
Absolut. Und ich kann euch sagen, ich habe niemanden getroffen, der so viel Liebe in sich getragen hat wie Margot Friedländer, die ja einen Grund gehabt hätte, um eben nicht das zu kühlen. Aber wenn die dir auch, wenn sie dann, wenn du ihre Hand berührst oder wenn sie ihre Hand auf deine Schulter legt, dann passiert was mit dir. Also das war, Gott hab sie selig, es ist ein Mensch von dieser Welt gegangen, der wirklich Und ihr Geist wird auch weiterleben. Also auch die Botschaften, die sie hatte, nämlich mit diesem Menschsein. Es ist ganz simpel, es ist ganz einfach. Aber sie hat immer gesagt, seid Menschen. Und wenn sie das ausgesprochen hat, dann hat der ganze Saal, war dann still. Und alle hatten Gänsehaut am ganzen Körper. Und ich glaube, solche Persönlichkeiten zu treffen, ist natürlich etwas ganz Besonderes, auch für mich, für uns als Schwestern. Und sowas vergessen wir auch nicht. Und wir werden ihren Geist auch weiter in die Welt tragen. Wir haben uns viel ausgetauscht, wir haben viel geredet, viel gesprochen. Und diese schlauen Gespräche, diese weisen Gespräche, die da geführt worden sind, die wird man auch niemals vergessen und die trägt man immer im Herzen. Das wird man nie wieder los.
Ja, aber schön, dass du uns daran teilhaben lässt, weil dadurch spüren wir es auch ein Stück. Und ich finde es, ja, wie
ich. Das ist sicher,
ne? Ja. Ja, aber so wird es dann auch weitergetragen, weil man fühlt es doch sehr. Und ich fand es auch eben sehr beeindruckend, wie du das geschildert hast, als dann der Brief vom Bundespräsidenten gekommen ist. Da habe ich auch gedacht, oh wow, Wahnsinn. Also absolut beeindruckend. Ich finde es wahnsinnig toll, was ihr macht und wahnsinnig.
Darf ich noch eine Frage stellen,
unbedingt,
wenn wir über Integration reden, bevor wir gleich auch auf deine anderen Themen kommen, was unseren Lieblingsfußballclub betrifft natürlich auch, war harter Themenschwenk, aber vielleicht sollten wir nochmal, Integration in Deutschland ist ja ein großes Thema allgemein so, ne? Woran scheitert es gerade? Einfach, was ist deine Meinung dazu?
Ich glaube am Wording tatsächlich, weil ich glaube, das Wichtigste ist, dass es sehr, sehr viele positive Geschichten zu erzählen gibt, die wir leider nicht sichtbar machen. Ich glaube, auch die Verantwortung der Medien ist da ganz, ganz wichtig, ohne sie jetzt mega krass zu kritisieren. Aber wir stürzen uns alle lieber auf die schlechte Geschichte als auf die gute Geschichte. Natürlich läuft trotzdem, und da bin ich nicht naiv und auch nicht dumm, vieles falsch. Nämlich in dem Moment, wo wir sagen, wir schaffen das, und in dem Moment, wo wir sagen, ihr seid alle willkommen, muss es natürlich auch eine Ankommenspolitik geben. Die hat leider so nie stattgefunden, weil ich denke mal auch viel Überforderung stattgefunden hat. Und deswegen ist es da auch wichtig zu sagen, okay, liebe Leute, wir haben hier das Grundgesetz, hier sind unsere freiheitlich-demokratischen Werte, die enorm wichtig sind. Hier sind Werte, für die wir stehen. Und das auch mitzugeben, sozusagen, auch allen Menschen, nicht nur die hierher kommen, sind ja teilweise nicht integriert. Wir haben ja auch Menschen, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, auch wenn wir von ganz rechts sprechen, die ja auch scheinbar augenscheinlich nicht integriert sind, die ja auch das Gefühl haben, dass sie irgendwie abgehängt sind oder dass sie sagen können, was sie wollen, auch menschenverachtende Dinge. Ich bin neulich in Berlin rumgelaufen, da ertönte die alte Nationalhymne aus dem Auto heraus und da wurden Arme rausgehängt, ja, und mit einem gewissen Spruch, muss ich jetzt hier nicht wiederholen, aber da habe ich mir nur gedacht, das ist jetzt anderthalb Jahre her, boah, sind die mutig geworden.
Die trauen sich
und ich glaube, es ist total wichtig, über auch all die Dinge zu sprechen, die nicht funktionieren. Meine Schwester Düsen hat auch ein Buch geschrieben vor über 10 Jahren, wo sie sagt, oder der Titel ist Die bösen Zwillinge. Ja, also sowohl auch der Extremismus von rechter Seite, aber auch der Islamismus. Ja, also auch diese von der anderen Seite. Und ich glaube, es ist total wichtig, diese Dinge anzusprechen, ohne alle über einen Kamm zu scheren, sondern dann auch wirklich den Finger in die Wunde zu legen, diese Dinge zu platzieren entsprechend und eben auch zu sagen, hey, es gibt Werte, es gibt eine Grundordnung, es gibt eine Demokratie und an die müssen wir uns ranhangeln, ne, an der entlang. Und alles, nicht unter diesem Dach funktioniert, da muss man natürlich auch Gespräche führen, da muss man überlegen, warum ist das so, da muss man Antworten entwickeln, Lösungen haben. Und es ist ganz wichtig, was wir sozusagen auch in der Zivilgesellschaft machen, auch mit unseren Organisationen, dass wir ja versuchen, dass all das, was wir auf der Basis mitbekommen, versuchen wir ja dann in die Politik zu tragen. Wir sind ja auch beratend tätig. Wir sind ja versuchen ja auch da auch Antworten zu entwickeln. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, ganz unterschiedliche Perspektiven auch an den Tisch zu holen. Auch Menschen, Minderheiten, die unmittelbar davon betroffen sind, auch an den Tisch zu holen. Mit ihnen auch mal darüber zu sprechen, wie sie darüber denken, was sie schon erlebt haben, auch ihre Erfahrungswerte mitzunehmen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir noch viel zu wenig tun. Wir reden immer über die, statt die vielleicht auch mit an den Tisch zu holen. und auch in gewisser Weise auch konsequent zu sein. Ne? Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Mhm. Und da aber, wie gesagt, auch nicht alle über einen Kamm zu scheren.
Mhm. Ja, danke für die ausführliche Antwort dazu.
Ja, gerne. Ich hoffe, die war zufriedenstellend.
Ja, absolut. Nein, ich höre dir immer gerne zu und finde es auch immer bereichernd, diese Sichtweise zu sehen. Und eigentlich, ja, ist es doch gar nicht so schwer.
Ihr müsst und ich glaube, alle, ja, eigentlich, ihr habt ja auch recht. Und ich finde es auch übrigens, das sagen wir auch immer wieder, kann natürlich verstehen, dass ein Ralf oder ein Andi teilweise sich auch gewisse Dinge nicht traut zu sagen, weil sie Angst haben, in die rechte Ecke gestellt zu werden. Und ich glaube, dass wir aber dahin kommen müssen, dass es eben auch wichtig ist, dass aus der Zivilgesellschaft, auch aus von, sag mal, sogenannten Bio-Deutschen, dass ja es nicht sein kann, dass nur wir dieses Land so lieben und dafür einstehen, sondern dass auch die Zivilgesellschaft und diese Bio-Deutschen, wie ich so gerne sage, auch laut sein können und dürfen, ohne dabei menschenverachtend zu sein, logischerweise, oder alle über einen Kamm zu scheren. Aber es ist wichtig, wir brauchen ja alle am Ende des Tages. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Und da möchte ich auch allen da nochmal mehr Mut zusprechen, dass wenn man sieht oder bemerkt oder erlebt, dass irgendetwas nicht gut ist, dass man dann natürlich differenziert, aber auch klar was dazu sagen kann.
Mhm. Mhm. Ja, also eine Plattform, auf jeden Fall auch dieser Podcast dazu. Finde ich auch gut, dass wir das hier besprechen und auch unseren ZuhörerInnen mal einfach diese Seite schildern können.
Ralf, Andi, jetzt würde mich mal dich, du hast doch auch letztens erzählt, dass ihr Ahnenforschung betrieben habt in der Familie. Hast du vielleicht noch irgendwas? Ich habe letztens zum Beispiel, da habe ich jetzt kurz erzählen, so einen DNA-Test gemacht. Kennt ihr das, wo man dann seine Herkunft ermitteln kann?
Kenne ich, ne? Aber noch nicht gemacht.
So, weil ich
bin
halt
mir ziemlich sicher, dass ich cool bin.
Ja, ja, nein, und es ist tatsächlich.
Und Kölnerin.
Ja, ja, genau. Ne? Aber es ist tatsächlich, war es interessant, weil ich das gerne mal für mich halt feststellen wollte. Und ich habe nicht nur unheimlich viele chinesische Vorfahren, da kenne ich auch einige oder habe die Familie auch besucht, aber auch von den Philippinen und an Indonesien, aber auch aus Holland. So, da haben wir es, ne? So, und Saarland. Also ganz, ganz stark. Also es war eine wilde Mischung, aber es ist weiterhin, steht bei mir fest, dass ich Viertel Asiate und Chinese bin. Ralf, gab es bei dir irgendwelche Erkenntnisse? Weil wir gerade über diesen schönen Begriff Bio-Deutsch, also ich meine, wer ist denn heutzutage noch?
Ja, ne?
Also
ja, eben.
Das hat sich doch so wahnsinnig.
Ja, ich meine, grundsätzlich natürlich eigentlich niemand, wenn man es ganz genau nimmt. So, ne? Ja, ich glaube, diese Genforschung, also ich meine, mein etwas bekannterer Namensvetter und mit mir Verwandter hat ja ein Buch dazu geschrieben, deswegen kann man es tatsächlich auch nachlesen. Und das war für mich tatsächlich auch spannend zu lesen. Und ich habe mich noch mal mehr damit beschäftigt. Mein Vater hat im Zuge dessen mit dem Harper auch einen sehr intensiven Austausch gerade tatsächlich dazu und hat sich selber auch da eintragen lassen in diese oder seine Daten auslesen lassen. Die Überschneidung, ja, Holland ist sehr stark bei uns vertreten. Also ich glaube sogar über ein Viertel. Also ich bin so harter Niederländer, wie man es nur sein kann eigentlich.
Sehr gut, ja.
Ja, und natürlich das englische Königshaus. Aber das ist ein bisschen lustig dabei.
Ach, witzig.
Ja. Der Harpe Kerkeling, der gehörte doch auch zum niederländischen Königshaus. Da gibt's doch noch hier aus den 90ern einige Filmaufnahmen, wo er da als Königin Beatrix da
Beatrix,
gegeben hat. Genau.
Ja, und vielleicht auch nochmal zu untermauern, Andi, was du gesagt hast, und dann können wir das Thema auch abschließen. Ich glaube, wer ist heutzutage Bio-Deutsch, wer nicht? Ich meine, jeder Vierte in diesem Land hat Zuwanderungsgeschichte. Und es leben Menschen mittlerweile in der dritten, vierten, fünften Generation hier. Ich glaube, darüber sollten wir sollten uns darüber bewusst sein, dass wir ein Einwanderungsland sind.
Ja.
Und ich glaube, das ist das Wichtigste.
Ja, das ist auch gut so.
Mhm.
So,
jetzt. Dinge verändern heißt auch, und jetzt kommt die Überleitung, Andi.
Ja, die Tuba hat auch Dinge gemacht oder Dinge erlebt. Davon haben der Ralf und ich unser ganzes Leben lang geträumt. Hm. Der Ralf war ein bisschen näher dran an dem Traum als ich. Oder umgekehrt.
Jetzt bin ich gespannt.
Tuba, du warst Profifußballer. Du hast professionell Fußball gespielt und dann auch noch bei Ralf und meinem persönlichen Lieblingsclub. Aber du hast ja
bei meinem auch.
Ja, okay, sehr gut. Das, ne? total super. Aber erzähl doch mal, also wie bist denn du damals zum Fußball gekommen? Weil du hast ja erzählt, also ihr seid eine große Familie gewesen, dann bist du, mit Verlaub, warst du ein Mädchen. Ich kann mich noch daran erinnern, das war, also es hat sich ja jetzt deutlich geändert. Das ist ganz normal, dass Mädchen Fußball spielen. Ich weiß nicht, wie es in den 90ern oder so war. Also ich weiß nur, bei mir in der Grundschule hat ein Mädchen Fußball gespielt und die wurde halt immer angeguckt und dachte, oh krass, das ist ein Mädchen, das Fußballspiel. Das war aber noch in den 80ern dann. Ne? Wie bist du zum Fußball gekommen? Also, erzähl.
Tatsächlich war das ja bei uns in Hannover-Linden so, da waren ja so ganz unterschiedliche Menschen. Wir hatten wenig Perspektive und was es aber immer gab, war dieser Bolzplatz. Ja. Da haben halt alle Jungs immer gespielt. Und bei uns in der Großfamilie war es so, dass die Älteren immer die Jüngeren mitnehmen mussten, wenn sie irgendwo hingegangen sind. Und meine Brüder waren für mich verantwortlich und die waren auch immer auf diesem Bolzplatz. Und ich durfte immer nur zugucken. Und so hat es eigentlich angefangen, dass ich diesen mit 6, 7 Jahren tatsächlich saß ich da auf einer Bank, beobachte diese Jungs und denke, Alter, wie stolzieren die hier eigentlich über den Platz? Was ist das für eine breite Brust? Was denken die eigentlich, wie die da hinrotzen und wie die sich freuen und wie cool die sich fühlen? Und ich dachte nur, das will ich auch. Also das will ich, dieses Gefühl, was die da haben, das will ich auch. Und ich durfte aber nie mitspielen, weil ich die Wolken hatten Angst, mir weh zu tun. Die hatten Angst, mich zu verletzen und ich kann es ja eh nicht. Und kein Scherz, ähnlich wie in einem Film, das beschreibe ich auch sehr geil in meinem Buch, ohne Witz, der Ball rollt raus. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, sprinte los, hol den Ball, halte ihn 4, 5 Mal hoch und schieße ihn dann zurück. Keine Ahnung, warum ich das konnte.
Wow.
Nur so vom Zuschauen. Ja. Und dann gucken die mich so an, die so, oh, ist so, ja, ich kann auch Fußball spielen. Ich durfte dann immer noch nicht mitspielen, aber meine Brüder haben dann für mich gekämpft. Die meinten, hey, lass die doch mal mitspielen und so, weil ich die immer genervt habe. Ja, und gesagt, getan, irgendwann habe ich mitgespielt und ich war sehr gut. Und es war tatsächlich so, dass die meine Brüder irgendwann nicht mehr angerufen haben, weil die waren eigentlich begnadete Rugby-Spieler, haben das nur so gemacht, weil es alle gemacht haben. Und dann habe ich immer mit den Jungs Fußball gespielt. Und so kam es, dass ich auf dem Bolzplatz, eigentlich bin ich ein Bolzplatzkind. Also ich habe von Anfang an Fußball spielen gelernt auf dem Bolzplatz und habe sehr, sehr spät, und keiner kannte Frauenfußball zu meiner Zeit, meine Eltern schon mal gar nicht. Und deswegen habe ich auch erst sehr spät, also mit 16 erst im Verein Fußball gespielt. Hat sehr lange gedauert, bis ich einen Verein gefunden habe oder mein Bruder. Und dann habe ich das auch erstmal von meinen Eltern verheimlicht. Und irgendwann stand ich aber jeden Montag in der Traumelf der Woche mit diesen ganzen Jungs und dachte so, ja, das ist etwas, wo ich richtig stolz drauf bin. Das muss ich meinen Eltern jetzt mal auch mehr zeigen. So, gesagt, getan. Ich habe es dann irgendwann meinen Eltern erzählt. Und dann war es okay. Meine Mutter war immer noch nicht so begeistert. Und mein Vater ging raus, kam dann wieder zurück. Mit so Schnipseln, hier hat Zeitungsausschnitten mit meinem Namen und hatte die alle aufbewahrt, ohne es mir zu sagen. Und das war schon ein sehr, sehr schöner Moment. Und ja, und dann ging es eigentlich relativ schnell. Ich habe dann 4 Jahre irgendwie im Verein gespielt und dann kam schon das Angebot von der ersten Liga, also vom HSV. Und dann kam das Angebot nach 2 Jahren vom 1. FC Köln. Und die haben gerade in der 2. Liga begonnen und wollten. Dann war für mich klar, ich gehe auf jeden Fall von der 1. in die 2. Liga, weil ich will für den 1. FC Köln spielen. Weil ich hatte schon als junges Mädchen immer diese Sticker. Ich habe immer so, muss ich zugeben, BVB-Sticker, weil er so irgendwie so cool aussah, aber der Geistbock war auch immer dabei. Die waren immer so nebeneinander. Und ich habe den 1. FC Köln schon immer geliebt. Und irgendwie war das klar, als das Angebot kam. Ich gehe auf jeden Fall nach Köln. Und seitdem hast du mich aus Köln auch nicht mehr rausbekommen. Ich bin jetzt seit fast 20 Jahren hier. Ich bin seit fast 20 Jahren Mitglied beim 1. FC Köln. Ich habe 8 Jahre für den Club gespielt. Ich habe geschwitzt, geblutet, gekämpft. Ich habe mir einige Knochenbrüche zugezogen. Also ich habe für diesen Club alles gegeben und möchte es jetzt, geile Überleitung, in meiner Funktion im besten Fall als Vizepräsidentin genauso mit dieser Leidenschaft machen, weil ich diesen Club sowohl von außen kenne, aber eben auch von innen.
Wenn man dir jetzt so zuhört, also meine Stimme hast du sowieso. Und vor allem, weil so als Fan von außen man ja so oft denkt, diese ganzen verstaubten Strukturen beim 1. FC Köln, ja, da würde es mal ganz gut tun, wenn da so ein bisschen frischer Wind reinkommt. Und wenn ich dir so zuhöre die ganze Zeit so, ja, Andi, tu was.
Ich tue die ganze Zeit was. Also
ja, ja. Andi unterstützt uns ganz großartig, nein, muss ich sagen.
Nein, ich finde es ja toll. Die Tuba ist ja jetzt nicht alleine, sondern tritt in ein Team an. Es gibt dann ein Dreierteam mit dem Wilke Strohmann, der Präsident werden möchte. Dann dem Carsten Wettig, der aktuell schon Vizepräsident ist und da natürlich auch unheimlich viel über den Verein kennt, weil wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen guckt, ist es ja schon mal ganz gut, wenn man sich da so ein bisschen auskennt mit den ganzen Gremien, mit den ganzen Strukturen, mit der ganzen Fanszene. So, und dann kommt natürlich die Tuba hinzu. Und ich finde, es ist absolut Zeit, mal frischen Wind reinzukriegen. Das vielleicht, also das ist meine persönliche Meinung, ne? Es muss nicht immer der 60-, 70-jährige Rentner sein, sondern es gibt auch Leute, die vielleicht nochmal eine neue Perspektive haben, die, wie wir jetzt an Tubas Beispiel sehen, aber auch an dem Beispiel von Wilke zum Beispiel, auch im jüngeren Alter schon einiges erreicht haben, einiges an Erfahrung gesammelt haben und das auch durchaus bereichernd weitergeben können. Also von daher finde ich das total gut. Und es ist ja auch mal Zeit, wie gesagt, wir brauchen ja keine Quotenfrau im Präsidium oder im Vorstand. Aber wenn wir müssen es ja auch nicht ausschließen, wenn wir jemanden haben, eine Ex-Spielerin, die noch eine gewisse Haltung hat, gewisse Werte vertritt, die engagiert ist, Dinge bewegt, ja, da kann sich doch ein Verein wie der 1. FC Köln glücklich schätzen, wenn diese Menschen sich zur Verfügung stellen wollen. Gott, ich rede ja schon wieder der.
Aber ich liebe es. Also du hast gerade mein Herz gestreichelt.
Absolut. Nein, aber da müssen wir doch wirklich dankbar sein, dass solche Menschen, ich weiß, der Job ist anstrengend. Ich habe einige Berührungspunkte mit dem FC gehabt und dass sich Leute bereitstellen, auch in die Öffentlichkeit stellen, in den Fokus der Öffentlichkeit und der Fans hin, zu sagen, ja, wir wollen aber was bewegen und wir bringen uns da voll mit ein. So, von daher macht es total Spaß, sich erstmal mit dir zu unterhalten, das alles zu hören, was du so machst, aber auch euch zu unterstützen. Und wir werden auch dezent mal die Webseite in unsere Shownotes packen, damit ihr euch...
Aber nur dezent.
Nur dezent. Ne? Ich sage es ja auch nur dezent, erwähne ich es hier. Auf jeden Fall.
Du hast es ja eigentlich mehr oder weniger auf den Punkt gebracht. Ich muss auch sagen, dass alle, die sich jetzt auch zur Wahl stellen, ne? Nicht nur unser Team. Ich finde, das ist auch sehr, sehr mutig, das zu tun, ne? Sich da vorne hinzustellen und zu sagen, ich möchte Verantwortung übernehmen. Und ich kann für uns als Dreierteam nur sagen, es macht unglaublich viel Spaß. Es macht unglaublich viel Spaß, die letzten Monate auch gemeinsam diese Ideen zu entwickeln, zusammenzusitzen, Konzept zu schreiben, auch unterschiedliche Meinungen zu haben, uns positiv zu streiten und gleichzeitig aber in den Werten ganz klar zu sein. Und das ist schon etwas ganz, ganz Besonderes, wie wir auch zusammen funktionieren. Das macht mir immer wieder Spaß und ich finde, das muss auch Spaß machen. Und es ist natürlich aber auch, wäre es eine ganz große Ehre, so einen großartigen Club, der größten Clubs Deutschlands, ja, den 1. FC Köln, auch zu führen. Ja, der Welt sowieso, ja. Aber auch zu führen und zwar als Vorstand und zwar mutig, mit Klarheit, progressiv. Wir haben Lust, all unsere Expertise und unterschiedlichen Kompetenzen da auch so reinfließen zu lassen, all das, wofür wir stehen, auch die sowohl die sportliche Expertise, die wirtschaftliche, kulturelle, aber eben auch die strukturierte und strategische. Und ich glaube, es gibt also für uns persönlich, wir sind auch der Meinung, dass es einfach schön wäre, mal was Neues da oben zu haben, weil wir auch davon überzeugt sind, dass wir auch alle abholen müssen. Und das können wir nur, wenn wir das auch mit Leben füllen, als Vorstand. Und 40% unserer Mitglieder sind weiblich. Wir haben sehr viele Mitglieder, die Zuwanderungsgeschichte haben oder auch Fans. Ich glaube, das ist ein schönes Add-on, was ich mitbringe, nämlich weiblich zu sein und Zuwanderungsgeschichte zu haben. Aber es geht natürlich nicht in erster Linie darum. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass ich als Frau eine ganz andere Perspektive nochmal mit reinbringe. Auch mit meinem Sozialunternehmertum, das ich auch die letzten Jahre aufgebaut habe. Auch das Netzwerk, was wir alle haben, auch in die Politik rein, in die Stadtgesellschaft, in die Bundespolitik rein. Und ich glaube, dass es an der Zeit ist, auch für uns drei. Und ich bin von uns als Team überzeugt. Ich hätte das auch nicht mit irgendwem anders gemacht. Ich wollte es genauso mit Wilke Strohmann, mit Carsten Wettig, weil ich davon überzeugt bin, dass es diesen Aufbruch braucht, aber eben auch diese Kontinuität. Und das macht uns tatsächlich als Team einzigartig in diesem ganzen Konstrukt. Und ich freue mich, wenn alle, die für uns erstmal die Unterschriften Unterschrift geben, damit wir überhaupt zur Wahl zugelassen sind. Ich fände es auch schön, wenn es eine schöne demokratische Wahl geben würde. Ich stehe auch dafür und freue mich, wenn es am Ende positiv ausgeht und möchte aber auch hier sagen, ich gehe ganz stark davon aus, weil ich immer ein positiv denkender Mensch bin, aber sollte es nicht so sein, wird der FC natürlich trotzdem immer in meinem Herzen sein und ich werde trotzdem mit all dem, was ich habe und wer ich bin, alles da einfließen lassen, um diesen Club aufs nächste Level zu heben. Deswegen, also wir haben richtig Bock und wir sind davon überzeugt, wir sind die Besten dafür.
Ja, das stimmt. Nein, muss ich auch mal sehen. Also ich habe letztens auch für ein Magazin eine Kolumne über Köln geschrieben und habe gedacht, warum ist denn, also ich wollte jetzt nicht einfach sagen, hör mal, wenn du nach Köln kommst, dann guck dir den Dom an, dass der rein und fertig, sondern ich habe so ein bisschen versucht, dieses Gefühl zu beschreiben. Und das ist natürlich dann auch so manchmal so ein bisschen abgedroschen, ne? Köln ist hässlich, aber die Menschen, das ist ja so ein Gefühl und hier und da. Aber es ist ja so ein Stück weit wahr. Und man muss ja sagen, ich habe auch schon in anderen Städten gelebt und in Köln ist halt ein bisschen anders. Köln ist halt auch weltoffen, Köln ist divers, Köln ist progressiv, Köln ist irgendwo auch ein kleines Dorf, ein bisschen chaotisch oder so, aber Köln ist halt liebenswert und wir brauchen halt auch solche Menschen, die genau da reinpassen. Und ich finde, also nicht chaotisch und ne, also, aber ich finde, ihr passt da halt einfach als Typen halt rein, ihr verkörpert die Stadt mit all den Facetten und es wird einfach mal an der Zeit. So, von daher.
Ich finde aber auch, dass das, was du gesagt hast, die Perspektive einer Frau, ich stelle mir das wirklich super gut vor, in der Bundesliga, in diesem Alpha-Tier, Generve, nenne ich es auch direkt so, jemand wie dich als Gegenpol mal zu haben, fände ich ganz gut so. Also wäre ich auch aus diesem Grund quasi Unterstützer an der Stelle.
Sehr geil. Ja, liebe Tuba, wir drücken die Daumen, wir unterstützen, wie wir können. Ich möchte mich aber erstmal ganz herzlich bedanken. Ich glaube, wir hätten jetzt noch ewig weiterreden können. Ich hatte natürlich noch viele Fragen dazu deiner Fußballkarriere gehabt. Wie gesagt, die wurde mir, ich weiß auch nicht, völlig unfairerweise verwehrt, obwohl ich es verdient gehabt hätte. nein, ein andermal, beim nächsten Mal.
Auf genau. Jeden Fall, ein nächstes Mal. Ja, so, ich will ja auch ein bisschen was über euch erfahren.
Genau. Aber vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du hier zu Gast warst. Es war total spannend. Ich finde es sehr beeindruckend. Ich kann mich bedanken bei dir, dass es Menschen gibt, die so engagiert sind und an die Sache rangehen. Also vielen Dank, dass du bei Getting Wild, dem Podcast, der Männer bewegt und Frauen interessiert und Tiere ruhig stellt, wie ich eingangs erwähnt habe, zu Gast ja, warst.
Jungs, vielen lieben Dank. Ich danke euch für eure Fragen, für eure Offenheit und euer Interesse an mir, an meiner Person. Und es hat richtig Spaß gemacht, mit euch zu quatschen.
Danke. So, dann sind wir leider am Ende, muss ich sagen, dieses Mal. Ja. Ich moderiere es kurz ab. Ich wünsche dir auch viel Erfolg dabei, ja, was jetzt in der Zukunft kommt. Wir werden es ja dann in der Presse auch mitbekommen. Wann ist der Tag? Wann steht die Entscheidung an? Vielleicht noch ganz kurz abschließend.
Also wir müssen jetzt erstmal, damit wir überhaupt zur Wahl zugelassen sind, bis zum 24.07. 4.600 Stimmen sammeln. Wir sind ganz guter Dinge, dass wir das schaffen. Und die Mitgliederversammlung ist dann im Herbst diesen Jahres, Ende September, Anfang Oktober.
Mhm. Genau. Also Leute, Stimmen zu den Dreien. Uns jetzt ausführlich erwähnt in den Shownotes, findet ihr quasi entsprechende Seite dazu. Und wenn ihr Lust habt, weitere spannende Gespräche von Andi und mir mit anderen Leuten oder über uns und alles eigentlich weiter zu verfolgen, dann folgt uns gerne bei Spotify, Apple etc. und gerne auch auf Instagram. Da werdet ihr auch mitbekommen, wenn wir die Folge mit Tuba veröffentlichen. Also, bleibt uns wohl gewogen und eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Alles klar. Danke euch. Tschüss.